Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, ich darf Sie auch alle herzlich grüßen. Und es ist schön, dass wir heute Morgen auch an diesem Gnadentag, den Sonntagmorgen, auch Gemeinschaft haben dürfen mit unserem Herrn Jesus Christus. Und bevor wir ins Wort einsteigen, möchte ich auch noch mal ganz kurz mit uns beten. Ja, wer kann, mag dazu auch aufstehen. Ja, Jesus Christus, wir wollen es wirklich nicht als Selbstverständlichkeit nehmen, dass wir heute hier stehen dürfen, Herr, dass wir diese Gemeinschaft haben dürfen im Aufblick auf dich, dass wir uns hier noch in aller Freiheit auch versammeln dürfen und vor allem in der Gewissheit, du bist gegenwärtig, du bist mitten unter uns, Herr, du bist Bestandteil, ja, du bist Mittelpunkt dieses Gottesdienstes. Und so bitten wir dich von Herzen, Herr, nimm du wirklich alles Störende hinweg. Schenke es, dass wir nicht abschweifen mit unseren Gedanken, dass wir uns irgendwie ablenken lassen, durch was auch immer, sondern dass unsere Ohren geöffnet sind, dass vor allem auch unsere Herzen geöffnet sind für dein Wort und die Gemeinschaft mit dir. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, für diejenigen, die jetzt die vergangenen beiden Abenden schon da waren, die Themen, ja, waren ja vielleicht nicht so erquicklich, ne? Am Freitagabend, da haben wir über den Zorn Gottes gesprochen. Gestern Abend haben wir noch viel über Krankheiten gesprochen. Aber heute soll es besser werden. Heute wollen wir uns mit einem Thema befassen, welches uns eigentlich eine große, große Freude bereiten sollte. Ich hoffe es zumindest, wobei das Wort Gottes uns ja immer eigentlich eine Freude bereiten sollte, wenn wir denn wirklich auch dem Wort, ja, auch ein offenes Ohr schenken und es vor allem auch mit unseren Herzen verinnerlichen. Es geht heute in dieser Botschaft eigentlich ja nicht nur weniger, sondern praktisch gar nicht jetzt um unsere Vergangenheit, um das, was mal gewesen ist, ja, wobei es ja auch leider auch unter Geschwistern, unter Christen immer wieder Menschen gibt, die bohren und bohren und bohren in der Vergangenheit, ne? Die können einfach nicht vergeben, die können nicht loslassen. Eigentlich traurig und auch sehr, sehr unbiblisch. Wir wollen nicht in der Vergangenheit bohren. Und wir wollen uns auch nicht mit der tristen Gegenwart befassen, mit all ihren Sorgen, Nöten und Ungewissheiten. Nein, wir wollen heute mal viel mehr einen Blick nach vorne werfen. So wie Paulus es auch getan hat. Und er sagte ja, ich vergesse all das, was da hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Wir wollen uns mit dem befassen, was in der Zukunft liegt und was uns verheißen ist. Und ich will es mal sportlich ausdrücken, ja, denn schließlich haben wir jetzt in unserem neuen Leben als Kinder Gottes, ja, ich spreche hier von der Wiedergeburt, haben wir ja die Startlöcher bereits verlassen. Und das heißt, wir sind jetzt auf gutem Wege. Und da ist es geradezu töricht, ständig hinter uns zu blicken. Ein guter Läufer, ja, der hat stets das Ziel vor Augen. Und so lautet eben dann auch unser Thema heute, das Ziel. In der Einleitung, da haben wir den Text gelesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, und in diesem Rahmen werden wir uns heute ein wenig aufhalten. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, als der Bruder das gelesen hat, oder Sie es vielleicht selber auch in der Bibel vor Augen hatten, dass dieser Abschnitt, 2. Korinther Kapitel 5, dann in Vers 1, sofort mit einer, ja, Bekräftigung beziehungsweise mit einer Gewissheit beginnt. Ja? Denn Paulus, er schreibt hier, so der Beginn, ja, denn wir wissen. Ich finde das so gewaltig. Nur drei Wörter, ja, und das sagt bereits so viel aus. Denn wir wissen. Das heißt, hier wird jetzt nicht einfach mal so eine Behauptung aufgestellt, ja? Ich meine, der Abschnitt, der beginnt jetzt nicht mit hoffentlich und vielleicht, vermutlich und wahrscheinlich, theoretisch und möglich. Nein, wir wissen. Gewaltig. Paulus, er vermittelt hier in seinem Brief und nicht nur in diesem Brief, sondern in allen seinen Briefen, da vermittelt er jetzt nicht einfach mal so eine vage Hoffnung. Paulus, der spendet keinen billigen Trost, ja, Kopf hoch, wird schon wieder. Nein, Paulus, er ist von einer Gewissheit überzeugt. Aber dann frage ich mich, warum? Ich meine, woher nimmt dieser Mann diese seine Zuversicht? Was macht ihn so sicher? Ja, wieso ist er so überzeugt? Ganz einfach, weil er nicht Menschenwort vertraut, sondern dem Wort Gottes. Das macht ihn so gewiss. Davon ist er so überzeugt. Und so konnte er dann beispielsweise auch einem Timotheus schreiben, ja, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag, das heißt bis zum Ziel hin, ja, zu bewahren. Und von dieser Überzeugung gibt Paulus nur zu gerne weiter. Und so ermutigt er dann eben auch jenen Timotheus ebenfalls auch fest an diesem Wort Gottes festzuhalten. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 14, da schreibt der Timotheus, ja, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. Und das zeichnet unseren Glauben ja auch aus, liebe Geschwister, ja. Wir haben es ja nicht mit einem Glauben zu tun in Form von, naja, es könnte sein, aber man weiß ja nie, ja. Sondern ein Glaube, und da zitiere ich Hebräer Kapitel 11, Vers 1, hört gut zu, was der Glaube überhaupt ist, ja? Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ja? Das ist unser Glaube. Eine Wirklichkeit, eine Überzeugung und es geht um Tatsachen. Und allein über diese Überzeugung, über diese Gewissheit jetzt nachzusinnen, allein das ist schon erquickend, wirklich ermutigend und frohmachend. Paulus, er ermutigt hier in diesem Brief die Geschwister aus Korinth und das gilt ja allen Kindern Gottes bis heute. Ja, das gilt auch den Geschwistern hier in Riedlingen. Gewiss zu sein, dass unser treuer Herr und Gott Jesus Christus auch mit seiner Gemeinde, das gilt Ihnen als auch mir, ganz gewiss, hundertprozentig, ohne jedes Wenn und Aber zum Ziel kommen wird. Glaubst du das? Schön. Ja, wir dürfen es nicht einfach nur so in dem Sinne glauben, sondern wir dürfen dem gewiss sein. Warum? Weil es das Wort Gottes es so sagt. Nicht, weil der Thomas Lied das heute so sagt, weil ich das vielleicht vermute, nein. Weil das Wort Gottes es euch so sagt. Und jetzt machen wir mal weiter hier in unserem Text. Lesen wir noch einmal, ich lese noch mal hier Vers 1 aus 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 1. Eine etwas andere Übersetzung, ja. Und dann heißt es eben, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau, ein Haus nicht mit Händen gemacht, sondern von Gott erbaut, ein ewiges Haus in den Himmel. Also hier ist jetzt von einer irdischen Zeltwohnung die Rede, die abgebrochen wird. Ja, was ist das? Das ist unser diesseitiger Leib, ja? Dieser Leib aus Fleisch und Blut, aus Fett und Knochen und was weiß ich nicht alles. Ein Leib, der dem Alterungsprozess und der Vergänglichkeit unterworfen ist. Ein Leib, der in naher Zukunft, ja mag er noch so sehr gepflegt und gestählt werden, zerfallen wird. Ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn man jetzt mal bedenkt, wie viel Zeit und auch wie viel Geld in den Körper investiert wird, ja? Das ist geradezu atemberaubend. Nick Nolte, ein amerikanischer Schauspieler, der sagte mal, ja, Frauen tun für ihr Äußeres Dinge, für die jeder Gebrauchtwagenhändler ins Gefängnis kommt. Hat er nicht so nett ausgedrückt, ne? Und heutzutage müssen wir das auch nicht nur auf Frauen beschränken, ne? Sind wir mal ehrlich, wir Männer, wir verbringen ebenso viel Zeit vor dem Spiegel und wir geben auch sehr viel Geld für unseren Körper aus. Sind wir ehrlich, alle, wie wir heute auch hier sitzen, überfällt uns diese Eitelkeit nicht auch? Ja? Ich denke, ein jeder von uns will gut aussehen und das Beste aus seinem Körper herausholen, aber in allerletzter Konsequenz ist das wie ein Kampf gegen Windmühlen. Da kannst du zupfen und cremen, Fett absaugen und schwitzen, ne, Gewichte stemmen und dich bräunen. Wir leben alle in einem Zelthaus, welches zerstört wird. Stück für Stück, Jahr für Jahr. Bei dem einen, da geht das plötzlich rasend schnell, ja. Der andere kann diesen Prozess vielleicht noch ein wenig hinauszögern, aber letztendlich ist dieser körperliche Niedergang nicht aufzuhalten. Und das ist doch irgendwo frustrierend. Frustrierend, dass man so viel Zeit und so viel Geld in etwas investiert, wo man genau weiß, das wird niemals auf immer Bestand haben. Und darüber hinaus zeugen diese Selbstverliebtheit und der damit einhergehende Körperkult auch von Egoismus, Hochmut und Stolz. Alles Dinge, die genau das Gegenteil von dem ausmachen, was ein Christen eigentlich auszeichnen sollte. Und so heißt es im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 14, zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt nicht das Fleisch bis zur Erregung von Begierden. Aber wir wollen ja jetzt gar nicht mit dem nackten Finger auf all die anderen zeigen, ja, sondern jeder fasse sich an seine eigene krumme Nase. Und vor allem dürfen wir jetzt auch nicht, ja, ins andere Extrem fallen. Nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstanden haben und manch einer kommt jetzt vielleicht auf die Idee, die Sekte der Ungepflegten zu gründen, ja, und der größte Stinker ist unser Oberguru. Nein, das habe ich damit natürlich nicht sagen wollen. Selbstverständlich spricht nichts dagegen, sich zu pflegen, sich zu frisieren, gesund zu verhalten, gut zu ernähren und so weiter und so fort, selbstverständlich. Aber mir geht es um einen überdimensionierten Körperkult, eben bis hin zur Erregung von Begierden, wie wir es eben gelesen haben. So, und jetzt fragen wir uns doch einmal, worauf kommt es denn letztlich überhaupt an? Eben nicht auf das Äußere, sondern auf das Inwendige. Ja, ein reines Herz ist garantiert wichtiger als volles, lockiges Haar. Für mich persönlich ein gewaltiger Trost. Ja. Wie heißt es in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16, unmittelbar vor unserem Text, 2. Korinther 4, Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, und das ist eine Tatsache, ja, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und das ist wichtig und vor allem auch bleibend. Worauf kommt es an? Beziehungsweise wo sollen wir uns Schätze sammeln? Im Himmel und nicht auf Erden. Und so sagt es der Kolosserbrief wie folgt, Kolosser Kapitel 3, die Verse 1 und 2, Kolosser 3, die Verse 1 und 2. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Es geht also um das, was droben ist. Es geht um die Ewigkeit oder noch besser gesagt, es geht um die Herrlichkeit. Es geht um das Ziel, ja sogar um das Endziel, so wie es hier im Kolosserbrief dann weitergeht in Vers 4. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Darum geht es. Das Ziel eines Christen ist also nicht ein möglichst langes und unbeschwertes Leben hier auf Erden. Nein, das Ziel ist vielmehr der neue Himmel und die neue Erde. Und so sagt es auch 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und folglich ist jetzt unser Leben hier auf Erden lediglich eine Durchgangsstation. Ja? Wir sollten es als Zurüstung und als Vorbereitung auf die zukünftige Herrlichkeit betrachten. Was wiederum beinhaltet, dass wir auch die Prioritäten richtig legen. Wir hatten das Beispiel, ne, mit dem Läufer, der jetzt aus den Startlöchern heraus auf das Ziel zujagt. Also wenn der die Prioritäten falsch setzt, ja, dann fängt er womöglich inmitten seines 100-Meter-Sprints, ne, fängt er jetzt womöglich an, Blümchen zu pflücken oder seinen Scheitel zu richten und was weiß was ich nicht alles. Und dann wird er sein Ziel nicht erreichen. Und manch ein Christ verhält sich genau so. Man klammert sich an Dinge, die einem nur im Wege stehen, und man beschäftigt sich mit Sachen, wie ich eben schon sagte, ja, man kramt da ständig in der Vergangenheit rum, die einem nur ablenken, vom eigentlichen Ziel ablenken. Und nicht umsonst haben wir auch so viel Streitigkeiten, auch innerhalb der Gemeinde oder auch mit anderen Gemeinden, anstatt gemeinsam dieses Ziel in Angriff zu nehmen, das, was vor uns liegt. Nein, es wird gekramt und gekramt und gekramt und gestritten. Traurig. Wir werden am Ende dieser Botschaft noch kurz drauf zu sprechen kommen. Aber weiter jetzt erst einmal hier mit unserem Text. 2. Korinther Kapitel 5. Wie geht's hier weiter? Vers 2. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Also unser Text hier, der spricht jetzt von der Verheißung und der Sehnsucht nach einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und dieser Satz hier aus Vers 2, der spiegelt genau das wider, wonach sich ein Kind Gottes doch sehnt. Wir seufzen vor Sehnsucht. Ja, wonach? Nicht nur Kinder Gottes, sondern der Mensch im Allgemeinen, er sehnt sich nach Frieden, ja? Er seufzt nach ewigem Leben, er lechzt nach einem Leben ohne Not, ohne Krankheiten und ohne den täglichen Lügen und Betrügereien. Ja, der Mensch, er seufzt nach einer Zeit ohne Sünden und ohne plagende Gewissensbisse, ohne Enttäuschungen und ohne Schwachheiten. Der Mensch, er ist eigentlich hier in diesem seinem Leben, in diesem seinem Zelthaus, der puren Verzweiflung nahe. Und er könnte mit Paulus ausrufen, so wie er es in Römer Kapitel 7, Vers 24 tut: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Aber Paulus, er gibt uns jetzt inspiriert durch den Heiligen Geist Gottes auch die Antwort auf diese sehnsüchtige und seufzende Frage: Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und das ist ja auch das Schöne, ja, dass die Bibel nicht nur einfach Fragen aufwirft, sondern auch die Antwort gibt. So zum Beispiel hier in diesem Fall im Römerbrief Kapitel 8. Römer Kapitel 8, Vers 18, Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, auch hier wieder diese Überzeugung, ja, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und dann noch die Verse 38 und 39 aus Römer Kapitel 8. Denn ich bin gewiss, auch hier wieder, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus, er wirft also die Frage nach der Erlösung aus unserem Todesleib auf und er spricht dann von der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll durch die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und das ist die Antwort. Die Liebe Gottes in Christus Jesus erlöst uns aus diesem Zelthaus beziehungsweise aus diesem Todesleib. Das, wonach sich der Mensch sehnt, das, worüber er seufzt, er träumt und hofft, ja genau das ist uns ja bereits verheißen. Ein nie endendes, glückliches Leben. In vollkommener Harmonie, Zufriedenheit und Unsterblichkeit. Und dass das in unserem irdischen Leib nicht möglich ist, ja, das sollte jedem klar sein. So dass die Bibel davon spricht, dass unser Leib zerfällt und wir mit einem neuen Kleid, mit einer neuen Behausung, ja mit einem völlig neuen Auferstehungsleib ausgestattet werden. Ein Herrlichkeitsleib, der nicht altert, der nicht zerfällt, der nicht erkrankt. Ein Herrlichkeitsleib, der unverwüstlich sein wird. Und das ist die neue Behausung, die vom Himmel ist. Und interessanterweise war schon Hiob ja erfüllt von dieser Sehnsucht. Ich will es uns lesen aus dem Buch Hiob, Kapitel 19. Das ist nämlich eine wunderbare Parallele zu dem, was Paulus den Korinthern geschrieben hat. Und Hiob, es gilt eigentlich als das älteste Buch der Bibel. Und selbst Hiob wusste darüber schon Bescheid. Das kann ihm nur Gott gesagt haben. Hiob, Kapitel 19, lese ich uns die Verse 25 bis 27. Da spricht Hiob, ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und jetzt kommt's. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los, ja, hinweg mit dem alten vergänglichen Körper, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Eine wunderbare Parallele. Und wir sehen also auch schon Hiob. Er weiß bereits um diesen Auferstehungsleib und der Begegnung mit Gott. Und wohlgemerkt, diese neue Behausung ist vom Himmel. Wie wir es ja gelesen haben, ja, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist. Wir werden aus dem Himmel überkleidet werden. Das ist nichts Irdisches, das ist nichts Weltliches, das ist nichts Vergängliches, sondern das ist himmlisch, ewig und majestätisch. Etwas völlig Neues. Mit der Auferstehung erhalten wir einen verherrlichten, unsterblichen und vollkommenen Leib. Und zwar einem Leib, der dem neuen himmlischen Zustand angepasst sein wird, nämlich perfekt, ohne jeden Makel. Weil alles im neuen Himmel und der neuen Erde perfekt sein wird, selbst deren Bewohner. Und das beinhaltet die zwingende Notwendigkeit eines völlig neuen Herrlichkeitsleibes. Und so heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2, 1. Johannes 3, Vers 2, wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Das muss man sich mal überlegen, ja? Dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und der Philipperbrief sagt es wie folgt, Philipper, Kapitel 3, Vers 20, Vers 21, Philipper 3, Vers 20, Vers 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, jetzt hört gut zu, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Paulus, er sagt dann weiter in unserem Text, ja eigentlich wollen wir ja gar nicht sterben, sondern leben, ja? Leben jedoch in Bezug auf die Ewigkeit. Denn ganz ehrlich, es ist ja leicht dahergesagt, ja, ich will lange leben, ja? Ja, aber wollen wir das wirklich? Ich meine hier auf Erden. Und dem Bewusstsein, dass wir nun mal nicht immer nur 20 sind, ja, und vor Gesundheit nur so strotzen, nein, nein. Die Zeit, wo ich Bäume ausgerissen habe, ist mittlerweile auch vorbei. Ja? Jetzt reicht es noch für ein Bonsai-Bäumchen, ja, okay. Ne? Aber eben, die Kraft schwindet in jeder Beziehung. Und wie auch mal jemand sagte, ich denke so treffend, ja, wir wollen zwar alle alt werden, aber alt sein will niemand. Wir sehen, die Rechnung geht nicht auf. Zumindest mal nicht ohne eine komplette Neuschöpfung. Alt werden oder gar ewig leben, das lohnt sich nur in der Herrlichkeit bei Gott. Und das meint Paulus, wenn er jetzt auch davon spricht, dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Und das ist sicher ein Wunsch, den ein jeder von uns auch hat, ja? Dass wir erst gar nicht durch diesen schmerzlichen Prozess der Sterblichkeit hindurch müssen, sondern dass wir sogleich überkleidet werden mit dem neuen Auferstehungs- bzw. Herrlichkeitsleib. Oh, schön. Wie schön wäre das? Man müsste sich das nur mal vorstellen, ja? Womöglich jetzt in diesem Augenblick, wo wir hier versammelt sind, ja? Da kommt der Herr, um uns zu sich zu holen, ja? Er würde uns jetzt überkleiden mit diesem Herrlichkeitsleib, wunderbar. Und schon manch einer hat zu seinen Lebzeiten auf diese sogenannte Entrückung gehofft. Und viele von uns tun es heute ebenso. Und dieser Wunsch, liebe Geschwister, der ist verständlich und der ist auch biblisch. Aber wir wissen, dass nur wenige, sehr wenige Christen in den Genuss dieser Entrückung kommen werden. Und dennoch bin ich gewiss, dass keiner unserer Glaubensgeschwister, die womöglich während ihren Lebzeiten auf die Entrückung gehofft haben und dann doch diesen Prozess der Sterblichkeit haben durchmachen müssen, deswegen letztendlich enttäuscht wurden. Keiner wird jetzt deswegen, was weiß ich, mit Gott hadern. Ja, niemand wird jetzt kopfschüttelnd und meckernd bei dem Herrn sitzen und niemals würde auch nur einer von diesen zurückkehren wollen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 14. So gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und dann auferstanden ist, so gewiss glauben wir auch, dass Gott die bereits Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammen zur Herrlichkeit führen wird. Unsere Geschwister, die sind in der Herrlichkeit. Ja, die haben das Ziel praktisch schon erreicht, wenn auch noch nicht vollends. Ja, das wird dann geschehen im tausendjährigen Reich und mit der neuen Erde, neuen Himmel. Aber unsere Geschwister, die sind bereits beim Herrn. Die haben nicht nur die Startflöcke verlassen, so wie wir, sondern die haben bereits das Ziel durchlaufen. Und die befinden sich jetzt triumphierend auf der Ehrenrunde. Paulus, er bringt es hier wiederholt zum Ausdruck, wenn er auch von Seufzen und Beschwertsein spricht, dass er es gar nicht abwarten kann, dieses Ziel zu erreichen, um mit dem verherrlichten Auferstehungsleib überkleidet zu werden. Zumal er gewiss ist, dass das Sterbliche in dem Moment verschlungen wird vom Leben. Das heißt, all die irdischen und vergänglichen Unzulänglichkeiten, auch alles Leid, alle Nöte und Krankheiten, alle Gebrechen und Depressionen, kurzum all die Dinge, vor denen wir am liebsten weglaufen würden, all die Dinge, die uns verzweifeln lassen und all die Sachen, die uns manchmal so niederdrücken und entmutigen. Und welch ein Trost ist es da, zu wissen, dass all das mal ein Ende haben wird, dass all das verschlungen, ja vernichtet werden wird durch das Leben, was nur Jesus Christus schenken kann. Alle Leiden dieser Zeit sind es nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Genau das bedeutet, das Sterbliche wird verschlungen vom Leben. Und darüber dürfen wir uns freuen und frohlocken, weil wir dieser Verheißung Gottes gewiss sind. Wie gesagt, hier geht es um eine Gewissheit und nicht um eine Vermutung. Ja? Und wie heißt es in Jesaja Kapitel 65, Jesaja 65, Vers 17, Vers 18, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, jetzt hört gut zu, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Verstehen wir, was das bedeutet? Wir werden gar keine Erinnerung mehr haben an das, was hier mal gewesen ist. Wir werden alles zurücklassen, alle Sorgen, alle Nöte, alle Gebrechen. Wir werden keinen Gedanken daran verschwenden, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Wir werden völlige Genüge haben, eine Fülle, die unbeschreiblich ist. Man kann es gar nicht in Worte fassen. Und da kann ich wirklich nur sagen, welch eine Ermutigung, ja? Und das hier aus dem Wort Gottes. Ich sage es noch einmal. Wäre die Quelle unserer heutigen Botschaft irgendwelches Menschengut, aufgebaut auf Philosophie und Religion und schöne Geschichten, dann könnten Sie das jetzt alles in Frage stellen. Und dann wäre auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir ständig schwanken zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Aber unsere Quelle ist eine andere. Das lebendige Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes vermittelt kein Blabla, sondern wie Paulus es nicht müde wird zu sagen, eine Überzeugung, eine Gewissheit und eine Zuverlässigkeit, an welcher es nichts zu rütteln gibt, denn wir wissen. Und dieses Ziel, liebe Geschwister, erreichen wir aus Gnade. So wie es Vers 5 unseres Textes sagt, ja, es ist uns geschenkt von Gott durch Jesus. So heißt es hier in unserem Text, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 5. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. In einer anderen Übersetzung, da heißt es, der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat. Was heißt das? Der Heilige Geist, den ein jedes Kind Gottes mit seiner Wiedergeburt besitzt, ist wie eine Anzahlung oder ein Unterpfand, ja wie ein verbrieftes Siegel, das wir bei Gott mit einem unvergänglichen und unsterblichen Leib leben werden. Es ist eine Garantie ohne Ablaufdatum, was erneut die Gewissheit der Erlösung herausstellt. Philipper Kapitel 1, Vers 6 sagt es wie folgt, weil ich davon überzeugt bin, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, ja, wir haben die Startlöcher verlassen, ja, wer in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Und merken wir auch hier wieder, wie häufig Paulus in seinen Briefen von Wissen und Überzeugungen spricht. Und so auch im weiteren Verlauf unseres Textes, dann in Vers 14, ja? 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Paulus war also ziemlich überzeugt. Aber nicht von sich selbst, sondern vom wahren Evangelium, vom untrüglichen Wort Gottes. Und dann geht es weiter hier in unserem Text, 2. Korinther 5, die Verse 6 und 7. Darum, ja, all das, was wir jetzt behandelt haben, das ist der Grund für das, was jetzt folgt. Darum, weil wir all dieses wissen, die Zukunft, der neue Himmel, die neue Erde, der neue Auferstehungsleib, dass all die Nöte zurückgelassen werden. Alles ist vergangen, alles ist neu geworden. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Erneut geht es hier nicht um vage Hoffnungen und irreführende Behauptungen, sondern um das Wissen um eine Sache. Ja, noch ist für uns ja so vieles Theorie, ja, sind wir mal ehrlich, es ist einfach so, ja, ich sag mal, wir sind noch in unserem irdischen Leib gefangen und wenn wir jetzt über den neuen Himmel, die neue Erde reden, das neue Jerusalem, die neuen Wohnungen, die uns bereitet sind, der Auferstehungsleib, das liegt alles noch ja so verborgen. Aber wir dürfen bereits um diese Tatsachen gewiss sein. Und der Kontakt zu Gott besteht natürlich schon im Hier und Jetzt. In und durch Jesus Christus haben wir bereits Zugang ins Allerheiligste. Und durch das Wirken des Heiligen Geistes leben wir bereits in einer innigen und lebendigen Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Ja, wir sind bereits Kinder Gottes. Aber daheim beim Herrn sind wir noch nicht. Und folglich sehnen wir uns danach. Ja, wir seufzen danach, um vom Glauben zum Schauen zu gelangen. Und diese Gewissheit ist für Paulus mehr als nur irgendein Trost. Wir haben es in Vers 6 gelesen, ja? Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen. Ja, das ist tatsächlich Grund zur Freude. Mehr als nur ein billiger Trost. Die Gewissheit der Erlösung. Die Gewissheit um unsere Zukunft, die Gewissheit, dass das Leben hier auf Erden nur eine Durchgangsstation ist und die Gewissheit, dass wir unseren treuen Gott und Herrn von Angesicht zu Angesicht schauen und mit ihm leben dürfen. Und wie wir eingangs gesagt haben, unser Glaube beruht nicht auf Vermutungen und Träumen, sondern auf Tatsachen, auf Überzeugungen und Gewissheiten. Und in Vers 8 unseres Textes betont Paulus nochmals diese seine Hoffnung, bald möglichst dieses Ziel erreicht zu haben. Und er spricht von daheim zu sein bei dem Herrn. Und genau das ist es. Nicht das Hier und Jetzt ist unsere Heimat, sondern die zukünftige Herrlichkeit in Gottes Neuschöpfung. Aber all das bedeutet jetzt nicht, Beine hoch und warten, bis wir endlich in den Himmel kommen. Nein, ganz im Gegenteil. Wer so schlussfolgert, der hat das Leben und das Sterben des Herrn Jesus nicht wirklich verinnerlicht und auch nicht begriffen. Gerade weil wir von unserer ewigen Heimat im Jenseits wissen, können wir hier auf Erden auch verantwortlich handeln und die Prioritäten richtig setzen. So wie wir es den folgenden Versen 9 und 10 unseres Textes entnehmen können. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Da geht es um das Preisgericht, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Der eigentliche Sinn unseres Daseins und der Auftrag, der damit verbunden ist, lautet, Gott Ehre zu bereiten. Und das ist auch ein Ziel, welches wir niemals vernachlässigen sollten. Das ist das Ziel hier und jetzt, ja, welches dem eigentlichen Endziel vorangeht. Und deswegen ist es beispielsweise auch ein grober Unfug, wenn man die Naherwartung auf den Herrn einerseits und die Hingabe, die Nächstenliebe und Heiligung andererseits gegeneinander ausspielt. Das eine schließt das andere nicht aus, im Gegenteil. Ja, wir haben das Ziel vor Augen und wir leben damit auch in der Berechtigung, in dieser Naherwartung. Ja, wir seufzen danach, dass unser irdischer Leib überkleidet wird und dass wir mit der Behausung, die vom Himmel ist, ja eben überkleidet werden. Aber bis dahin, und der Herr allein weiß, wann dieser Zeitpunkt kommt, bis dahin sind wir beseelt mit dem brennenden Verlangen, uns Gott hinzugeben in einem Leben nach seinem Wohlgefallen. Und gerade Paulus, er betont das in seinen Briefen immer und immer wieder. Ständig erschallen diese Aufforderungen wie, führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Und so weiter und so fort. In unserem Leben als Söhne und Töchter Gottes geht es darum, Gott zu gefallen und nicht den Menschen. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 15, ja. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und 2. Petrus Kapitel 3, Vers 14 sagt es noch wie folgt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, den neuen Himmel, die neue Erde, ja, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet. Vor wem sollen wir tadellos und unbefleckt erfunden werden? Vor Gott. Ja, es geht nicht darum, ein guter Erdenbewohner zu sein, über dem dann bei der Trauerfeier die Lobeshymnen geschwungen werden, sondern es geht darum, ein guter Himmelsbewohner zu werden, weil Gott dich lobt. So wie die Gemeinde aus Philadelphia gelobt wurde, in dem Sendschreiben aus Offenbarung Kapitel 3, ja, ich kenne deine Werke, denn du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Welch ein Lob! Und das aus dem Munde Gottes. Da kann man nur sagen, Ziel erreicht. Und dieses Verlangen und Streben nach Gottes Wohlgefallen, das soll auch unsere Motivation für das Leben hier auf Erden sein. Wie gesagt, es ist das Ziel, welches dem Endziel vorangeht. Wie Paulus es schreibt, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Und wenn wir das beherzigen, liebe Geschwister, ja, dann haben wir den Sinn des Lebens erkannt, die Zeit hier auf Erden gut genutzt und allen Grund guten Mutes zu sein, weil wir wissen dürfen, es wartet eine unvergleichlich herrliche Ewigkeit auf uns. Das Endziel, die Begegnung mit Gott, gereinigt und gerecht gesprochen durch das Blut des Lammes. Und bis dahin wird uns unser treuer Gott und Herr durchtragen und nicht fallen lassen. Wie wir es gelesen haben, was der Herr mit dir begonnen hat, das führt er auch zu Ende. Dessen darfst du hundertprozentig gewiss sein. Und so will ich schließen mit der wunderschönen und mutmachenden Verheißung aus 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14. Und streicht euch das dick in der Bibel an. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14. Da steht geschrieben, und nehmt es bitte mit. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Oder wie es eine andere Übersetzung sagt, ja, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Vielleicht hast du es noch gar nicht bemerkt, aber du befindest dich inmitten eines Triumphzuges. Und der Triumphator selbst, Jesus Christus, er geht dir voran und er führt dich ins Ziel. Lob und Dank unserem treuen Gott und Herrn. Amen. Ich möchte noch mit uns danken. Ja, himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus können wir einfach nur danken. Und wenn wir auch so vieles vielleicht gar nicht richtig verstehen und einordnen können, Herr, wir können einfach nur staunen. Staunen über dein Erlösungswerk, staunen über deine Treue, staunen über deine Liebe und über diesen Erlösungsweg, über dieses Erlösungswerk, Herr. O Herr, hab Dank, dass wir diese Gemeinschaft mit dir haben dürfen im Hier und Jetzt. Dass wir uns immer wieder auch korrigieren lassen dürfen durch dein Wort. Dass es dein Wort ist, welches uns ausrichtet, Herr. Und hab Dank für die Gewissheit, dass du derjenige bist, der den Sieg errungen hast. Du bist der Triumphator, der uns mit in diesen Triumphzug umherführt, weil wir deine Kinder allein aus Gnaden sein dürfen. Hab Lob und Dank dafür. Und du kennst einen jeden von uns, Herr. Du weißt, wie wir vor dir stehen. O Herr, gib uns jeden Tag neu auch die Kraft und auch die Freudigkeit, Herr, dir Freude zu bereiten, dir die Ehre zu bereiten, auch in unserem Alltag, Herr, indem wir deinen Namen loben, Herr, und dich von ganzem Herzen lieb haben. Hab Lob und Dank dafür. Amen.